Hallo, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG. Mein Name ist Matthias Schrade und ich möchte Ihnen kurz die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorstellen. Mein Vorstandskollege wird dann zu unseren Projektentwicklungen noch einige Worte sagen. Wir haben die Präsentation wie üblich auf unserer Homepage. Sie können sich die selbst runterladen und parallel mitverfolgen, damit Sie die gleichen Folien vor sich haben wie ich. Wir kaufen nach wie vor bestehende Fachmarktzentren, Einkaufszentren mit bonitätsstarken Mietern als Ankermieter, in der Regel mit wenig Leerstand und Investitionsbedarf, meistens zwischen 1 und 5 Millionen Kaufpreis, typischerweise in kleinen bis mittelgroßen Städten. Und wir kaufen diese Objekte, um sie dauerhaft zu behalten. Wir haben im letzten Jahr das Portfolio ausgebaut auf einen Wert von 257 Millionen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um etwa 18%. Parallel dazu ist der Umsatz um etwa 19% gewachsen, also die Nettomieten zuzüglich der Betriebskosten und vereinzelt auch noch sonstigen Erträgen. Den FFO haben wir überproportional steigern können um 22% auf 8,6 Millionen Euro. Und das Nettoergebnis ist, da wir auch dieses Jahr, also auch 2022 erneut Verkäufe enthalten hatten, gestiegen um auf 5,5 Millionen. Da stecken rund 2 Millionen an Einmaleffekten drin, ähnlich wie im Vorjahr. Da ist der Anstieg dann etwas kleiner, aber wie gesagt, der bereinigt um diese Sondereffekte haben wir auch hier einen ähnlichen Ertragsanstieg erreicht. Pro Aktie ist das Ergebnis der Aktie durch die Kapitalerhöhung bedingt, die wir Anfang des Jahres durchgeführt hatten, nur in Anführungszeichen um 3% gestiegen. Der FFO je Aktie ist auch durch die Kapitalerhöhung, durch die höhere Aktienzahl bedingt um 14% gestiegen und wir schlagen erneut eine Dividendenerhöhung vor auf 54 Cent je Aktie. Nach wie vor liegt unser Fokus bei der Unternehmensentwicklung auf dem FFO je Aktie. Das ist für uns die wichtigste Kenngröße, die wir ausbauen möchten. Und wir gehen davon aus, dass wir diesen FFO aus eigener Kraft auch weiter steigern können. Auf Folie 5 sehen Sie die Finanzierungsstruktur. Wir haben 36 verschiedene finanzierende Banken mit einer typischen durchschnittlichen Zinsbindung von derzeit von durchschnittlich 6 Jahren sind wir hier, glaube ich, im aktuellen Umfeld sehr gut aufgestellt. Wir haben in der Regel Annuitätendarlehen mit langfristiger Zinsbindung, in der Regel lokale Volksbanken und Sparkassen, die Standorte auch gut einschätzen können. Wir haben keine einzige Bank mit über 12% Anteil an unserer Gesamtverschuldung, also auch hier keine Klumpenrisiken. Und im aktuellen Umfeld für Sie sicher wichtig zu wissen, wir haben eine Vielzahl von, wir haben keinerlei ausstehende Anleihen und Schuldscheindarlehen. Sie sehen im Fälligkeitenspiegel im laufenden Jahr nur 2 kleine Teilsäulen. Die dunkelblaue Säule ist die einzige, wo dieses Jahr die Zinsbindung ausläuft. Die haben wir bereits refinanziert. Das ist die Projektfinanzierung Gabelegen, die wir jetzt zunächst mal prolongiert haben. Und der Rest, was hier noch steht, das sind variable Darlehen, die wir bei 2 Teilfinanzierungen haben und bei einem Objekt, das möglicherweise perspektivisch zum Verkauf steht. Und die abzulösende Finanzierung bzw. die durch den Verkauf wegfallende Finanzierung, die in Löwenberg besteht. Das heißt, Refinanzierungsrisiken aus diesem Jahr sind marginal. Das Gleiche gilt auch in den Folgejahren. Die Prozentzahlen, die jeweils oben drüber stehen, betrifft die Zinssätze der auslaufenden Darlehen, also den, wo sich die Zinsbindung, wo die Zinsbindung ausläuft. Es ist nicht gleichbedeutend mit einer Refinanzierung, weil wir Annuitätendarlehen in der Regel haben. Das heißt, der Cashflow verändert sich nicht, nur der Zinsanteil würde sich innerhalb der Darlehensrate dann erhöhen. Aber Sie sehen hier, dass die Effekte auf viele Jahre minimal sind. Auf Folie 6 sehen Sie den Portfolioüberblick. Wir haben jetzt zum 31.12. 61 Objekte im Bestand mit etwas mehr als 20 Millionen Jahresnettomiete, rund 94% Vermietungsquote. Die grün markierten Objekte sind die neuen Objekte, die im letzten Jahr dazugekommen sind. Da gehe ich noch kurz ein bisschen näher drauf ein. Auch hier kein einziger Mietvertrag. Das heißt, noch ist ein Mietvertrag etwas über 5% und die 10 größten bei 22%, also auch hier stark diversifiziert. Die Mieterstruktur hat sich kaum verändert gegenüber dem Vorjahr. Kaufland, Lidl sind nach wie vor unser größter Mieter mit über 10%, gefolgt von Thom, Edeka, Rewe und so weiter, jeweils in Linien zusammengefasst. Lebensmittel als mit Abstand größte Branche. Danach sind die konjunkturunabhängigen Filialisten. Das sind beispielsweise die Drogeriemärkte, aber auch Anbieter wie die 1-Euro-Läden wie Teddy oder beispielsweise Unternehmen wie Jysk, die auch sehr robuste Effekte haben bei Konjunkturschwankungen. Heimwerker, hier sind natürlich die Baumärkte vor allem drin, Modeschuhe, ausschließlich Preiseinsteiger, aber das kennen Sie ja, also Kick, Deichmann, Taco und ähnliche. Highlights im letzten Jahr war natürlich im Januar der Erwerb von Wolfsburg Nordsteimke. Das war letztes Jahr unser größtes Einzelobjekt, das wir erworben haben, mit einem Kaufpreis, den wir auf Wunsch des Verkäufers, der in diesem ihr Dorf wohnt, nicht genannt haben. Wir haben hier die Transaktion im April abgeschlossen. Es besteht ein Leerstand im Obergeschoss, der wahrscheinlich im laufenden Jahr geschlossen wird. Hier sind wir in konkreten Verhandlungen mit insbesondere einem Fitnessstudio. Wir haben in Rheinland-Pfalz 5 Objekte gekauft. Das war die größte Gesamttransaktion mit für insgesamt 15 Millionen. Die Transaktion wurde planmäßig zum Ende des Jahres 2022 abgewickelt. Auch hier namhafte Mieter wie DM, Getränke Hoffmann, Jysk und so weiter, können Sie aber selber lesen. Die Objekte sind nahezu voll vermietet, bis auf einen Teilleerstand. Wir haben schließlich im Juni 2 Nahversorger gekauft, beide in Thüringen. Das waren 2 getrennte Transaktionen, die aber am gleichen Tag beurkundet wurden, in Apfelstedt und Waltershausen, die auch kurzfristig dann abgewickelt worden sind. Wir haben schließlich auf Folie 11 im August noch eine größere Transaktion abgewickelt mit 4 Objekten in Baden-Württemberg und Bayern mit AWG als Generalmieter, wobei hier teilweise dann noch andere Mieter als Untermieter aufgeführt waren, also konkret in Grafenneudorf, Deichmann, Taco und DM, auch mit etwas über 5 Millionen Kaufpreis. Diese Transaktion wurde im November letztlich abgewickelt. Ja, und schließlich hatten wir noch 2 Verkäufe. Das sehen Sie auf Folie 12. Einmal den Aldi in Löwenberg, den wir kurz vor Weihnachten beurkundet haben. Und bereits im Sommer unterzeichnet haben wir einen Verkaufsvertrag für den Norma in Sonnefeld. Der ist allerdings dann auch erst zum Jahresende abgewickelt worden, weil wir dort noch eine Erweiterung für den Norma durchführen mussten. Die beiden Transaktionen führen zusammen zu einem Mittelzufluss von über 2,5 Millionen Nachsteuern und einen Ergebnisseffekt von etwa 2,3 Millionen Vorsteuern im abgelaufenen Jahr. Jetzt wird Ihnen mein Vorstandskollege zu den Projektentwicklungen, die er maßgeblich verantwortet im abgelaufenen Jahr und was wir generell dort machen, noch ein paar Worte sagen.
Ja, vielen Dank, Matthias. Ich darf Ihnen kurz einige Beispiele aufzeigen, wie wir unsere Objekte aktiv weiterentwickeln. Da ich Ihnen nicht jede einzelne Maßnahme vorstellen kann, möchte ich Ihnen vorab wenigstens so ab Folie 13 einen Überblick über den Bereich Projektentwicklung geben. Wesentlicher Punkt sind hier die Investitionen in das Bestandsportfolio. Das können Umbauten und Erweiterungen von Mietflächen sein, um so die Fläche für den Mieter zu optimieren, um diesen möglichst lang an den Standort zu binden. Der zweite Punkt ist die Reduzierung von Leerstandsflächen. Auch hier gilt es, Flächen so umzubauen oder herzurichten, dass sie wieder langfristig vermietet werden können. Wir bauen dabei Flächen immer dann um, wenn wir den zukünftigen Nutzer bereits kennen. Sowohl für die Reduzierung als auch für die Erweiterung als auch für die Reduzierung von Leerstand zeige ich Ihnen noch einige Beispiele. Und dann geht es bei der Projektentwicklung auch um die Optimierung von Objekten im Allgemeinen. Das können Maßnahmen sein wie Werbetafeln, welche zusätzliche Einnahmen generieren, aber auch Paketstationen, welche zusätzliche Einnahmen generieren und einen Zusatznutzen für den Konsumenten. Und schließlich Maßnahmen wie die Parkraumbewirtschaftung, wo wir keine zusätzlichen Einnahmen generieren, aber ein Nutzen für den Konsumenten und für den Mieter geschaffen wird. Als weitere große Überschrift habe ich hier ESG angeführt. Naturgemäß liegt bei der Bauabteilung der Schwerpunkt natürlich im Bereich E, also beim Umweltschutz, aber auch im Bereich S sind wir hier unterwegs. Wenn man bedenkt, dass wir Aufzüge einbauen, Automatiktüren verbauen und barrierefreie Zugänge schaffen oder wenn wir für Kunden zugängliche, ebenfalls barrierefreien Toiletten schaffen. Aber jetzt ganz konkret. Wir haben aktuell 22 E-Ladesäulen am Netz. Im nächsten 4 bis 5 Monaten sollen 8 weitere Standorte ans Netz gehen. Alle Standorte sind mit Schnellladern ausgerüstet. Wir haben 2 PV-Anlagen im Bestand. Wir haben einen ersten City Breeze im Kolosseum Lübbenau installiert. Und wir investieren permanent in die Optimierung von Bestandsanlagen wie Umstellung auf LED-Beleuchtung, Austausch von Heizung, Lüftung sowie energetische Sanierung von Fenstern, Türen und Dächern. Aber jetzt zu den versprochenen Beispielen auf der nächsten Folie sehen Sie unser Objekt in Hamm. Dort haben wir die Bestandsmieter im Erdgeschoss so umgesetzt, dass Penny seine Verkaufsfläche um ca. 200 Quadratmeter vergrößern konnte. Der Bäcker einen größeren Sitzbereich bekommen hat. Konkret konnte er von 3 schlechten Sitzplätzen auf jetzt 14 sehr schöne Plätze aufstocken. Und das Reisebüro haben wir auch verlagert. Die ersten Verträge für die Umbauten haben wir bereits in 2020 abgeschlossen. Die ersten Umbaumaßnahmen im Oktober 2021 begonnen. Und der Hauptumbau hat im März und April 2022 stattgefunden. Penny hat am 28. April wieder eröffnet. Wenn Sie sich die Vorher-Nachher-Bilder anschauen, hat sich rein optisch die Investition von rund 500.000 Euro aus unserer Sicht gelohnt. Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Maßnahme wirtschaftlich auch positiv für uns ist. Mein zweites Beispiel ist ein Umbau in Gardelegen. Dort hatten wir Leerstandsflächen mit eingekauft und bauen diese jetzt sukzessive ab. Hier ist es der Umbau einer Leerstandsfläche in ein Futterhaus. Der Umbau hat rund 350.000 Euro gekostet. Durch die Ansiedlung vom Futterhaus haben wir einen neuen attraktiven Mieter gewonnen, rein aus wirtschaftlicher Sicht für uns. Wir haben aber auch eine Lücke im Branchenmix geschlossen. Nach den Informationen, welche ich aus der Futterhauszentrale bekommen habe, scheint der Franchise-Partner am Standort sehr zufrieden zu sein. Und hier dann auf Folie 16. Ein drittes Beispiel, die wahrscheinlich komplexeste und größte Umbaumaßnahme, die wir im Bestand jetzt gemacht haben, ist nämlich der Umbau in Büdelsdorf. Dort haben wir ein Fitnessstudio im Obergeschoss mit einer anderen Fläche im EG angesiedelt. Im Obergeschoss war ehemals ein Labor angesiedelt. Im EG hatten wir die Möglichkeit, uns von einem Mieter zu trennen, sodass genügend Platz für einen ebenerdigen Eingang und eine Erweiterung von Teddy geschaffen werden konnte. Gestartet wurde der Umbau bereits im Oktober 2021 und die Gesamtmaßnahme, wenn alles klappt, wird im Mai diesen Jahres abgeschlossen werden. Der wesentliche Baustein des Umbaus, nämlich das Fitnessstudio, hat am 27. Dezember letzten Jahres eröffnet. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wieso so ein Umbau so lange dauern kann. Das hat aus meiner Sicht 3 wesentliche Gründe, nämlich erstens, der Betrieb der weiteren Flächen durfte nicht beeinträchtigt werden, was die Baustelleneinrichtung sehr kompliziert gemacht hat und den Bauablauf verlängert hat, weil mit Rücksicht auf die Parkplatzflächen nicht immer die maximale Anzahl an Gewerken in die Fläche gelassen werden konnte. Zweitens haben wir eine neue Betonzwischendecke eingezogen und so die vermietbare Fläche um 400 Quadratmeter vergrößert. Eine neue Zwischendecke bedeutet natürlich auch neue Fundamente, neues Dach, neues Treppenhaus und so weiter. Und dann kamen drittens noch Lieferengpässe hinzu. Zuletzt haben wir ein Vierteljahr auf Heizungsrohre gewartet. Konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber Lieferengpässe werden im Moment von Handwerkern permanent angeführt, wenn sie keine Leute haben. Mein Gefühl zumindest. Der Umbau des Fitnessstudios hat ein Volumen von ca. 1,7 Millionen Euro. Die Eröffnung war sehr vielversprechend und die Entwicklung der Mitgliederzahlen entspricht den Planungen. Der Umbau Teddy ist mit dem Mieter bereits abgesprochen terminiert, sodass wir im Mai die Maßnahme komplett abgeschlossen haben werden. Auf der nächsten Folie haben wir nochmal ein paar Maßnahmen mehr mit hinterlegt. Die können Sie aber, denke ich, mit Hinblick auf die Zeit auch sich selber nochmal anschauen. Und ich würde jetzt an Matthias wieder übergeben.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch 2 Worte sagen zum Marktumfeld. Wir haben auf Folie 18 so ein paar wesentliche Faktoren, die für uns relevant sind im aktuellen Umfeld, aufgeführt. Die wichtigste vorab ist, wir haben inzwischen 90% unserer Mieterträge durch Wertsicherungsklauseln inflationsgeschützt. Das heißt, so peinlich es auch ist, aber wir profitieren von der Inflation durch Indexmieterhöhungen. Wir haben kein wirkliches Refinanzierungsrisiko dank der langen Zinsbindung, die ich schon erwähnt habe, von fast 6 Jahren im Durchschnitt. Wir haben weder Anleihen noch Schuldscheindarlehen ausgegeben, also auch hier keinerlei Dinge, wo wir dann irgendwie größere Summen dann auf einen Schlag dann plötzlich zurückzahlen müssten. Wir haben nach wie vor den Vorteil, dass in unserem Segment die Ankaufrendite sehr viel höher ist als das Zinsniveau. Das heißt, Ankäufe sind weiterhin lukrativ. Wir haben insgesamt geringe Auswirkungen durch steigende Baukosten, Materialmangel oder Ähnliches, weil wir ja Bestandsobjekte haben und Projektentwicklung nur im Sinne von Weiterentwicklung von Bestand und nicht von Neubau betreiben. Wir bilanzieren nach HGB. Das heißt, es gibt keine Effekte durch niedrigeren NAV, wenn es denn Wertrückgänge gäbe, keine Belastung der GUV, keine Covenant-Risiken oder ähnliche Dinge, die bei anderen Gesellschaften eine Rolle spielen. Per Saldo glauben wir, dass wir von den aktuellen Trends eher profitieren werden. Wir haben uns, das hatten wir schon kommuniziert, umgekehrt aber aufgestellt, auch von diesem Marktumfeld zu profitieren und beschleunigtes Wachstum möglicherweise umsetzen zu können, durch die Auslagen der Objektverwaltung an Heiko. Die ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Alle Objekte sind an Heiko übergeben worden bis Anfang des Jahres. Also die Verwaltung bezogen auf Wartung, Instandhaltung, Mängelbearbeitung, Betriebskostenabrechnung, Mahnwesen und ähnliche Dinge. Das ermöglicht es uns auf die wertschöpfenden Themen wie die Weiterentwicklung des Portfolios durch An- und Verkauf, Vermietungsmaßnahmen und Umbauten zu konzentrieren. Und wir sind jetzt auch in der Lage, potenziell deutlich mehr Objekte in kürzerer Zeit in den Eigenbestand zu übernehmen. Wir haben letztes Jahr 12 Objekte gekauft. Das war für uns schon in der Stückzahl ein Rekordniveau und das ist ein Kraftakt, der in der Objektverwaltung auch entsprechend natürlich dann verkraftet werden muss. Heiko hat schon über 450 Objekte in der Verwaltung. Denen fällt es naturgemäß dann deutlich leichter, dann die Ressourcen auch für eine solche Zahl dann zu vergrößern. Für uns wären 12 weitere Objekte 20%. Für Heiko ist es dann kein riesiger Unterschied in ihrer Gesamtstruktur. Das heißt, wir sind in der Lage, Chancen, die sich aus dem veränderten Marktumfeld jetzt aller Voraussicht nach im Laufe des Jahres ergeben, dann auch entsprechend nutzen zu können. Unser Ausblick für 2023, wir gehen davon aus, dass wir den Jahresüberschuss auf 4 Millionen Euro erreichen können. Das ist, wenn Sie die Verkaufseffekte aus dem letzten Jahr bereinigen, erneut eine Steigerung. Wir gehen auch davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder Verkaufserlöse geben wird, wobei der Umfang naturgemäß schwer prognostizieren lässt. Das werden wir im Laufe des Jahres gegebenenfalls nach entsprechenden unterschriebenen Verträgen dann kommunizieren. Wir werden die Funds from Operation, das ist bei uns das Nettoergebnis zuzüglich Abschreibungen, bereinigt um eventuelle Verkaufsgewinne auf 9,8 Millionen, das sind mehr als 2 Euro je Aktie, steigern. Wir wollen den annualisierten FFO zum Jahresende auf mindestens 11 Millionen Euro erhöht haben und wir wollen auch für 2023 gemäß unserer Strategie, dass wir jedes Jahr die Dividende erhöhen, erneut die Dividende anpassen. Unsere Mittelfristplanung kennen Sie bereits, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Ich denke, wir sind da mit den Zahlen 2022 schon ein ganzes Stückchen näher gerückt. Die restliche Lücke im Laufe der nächsten 3 Jahre zu schließen, da sind wir nach wie vor sehr optimistisch. Auf Seite 22, wo wir heute stehen, wir haben letztes Jahr mit 29 Millionen Ankaufvolumen ein überdurchschnittliches Niveau, fast ein Rekordniveau wieder erreicht. Das Jahr 2021 war marginal besser noch gewesen. Wir haben allerdings im letzten Jahr auch mehr im Eigenbestand an Fortschritten gemacht, was Investitionen angeht. Wir stehen beim annualisierten FFO bereits bei 10 Millionen. Das heißt, wenn alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind, dann liegen wir schon oberhalb dessen, was wir im gesamten Jahr dieses Jahr erwarten. Aber ich darf da zum Beispiel auf den TEDOX darauf hinweisen, der Vertrag ist geschlossen. Der Umbau wird aber realistischerweise dann erst irgendwann im Sommer, Herbst abgeschlossen sein. Das heißt, das sind dieses Jahr noch so gut wie keine Umsätze drin. Der steckt also hier in der Runrate sozusagen schon drin, wird aber in diesem Jahr keine Ist-Erträge beisteuern. Das erklärt diese Differenz. Wir haben eine inzwischen vergrößerte personelle Kapazität, die uns erlaubt, auch potenziell mehr Transaktionen durchzuführen und damit künftig ein möglicherweise auch erhöhtes jährliches Ankaufvolumen zu erreichen. Wir prüfen weiterhin selektive Verkäufe, beispielsweise nach dem Abschluss von langfristigen Mietverträgen, so wie wir es letztes Jahr in Löwenberg und in Sonnefeld jeweils nach zuvor abgeschlossenen langfristigen Mietverträgen verbunden mit Erweiterungsinvestitionen, Modernisierungsinvestitionen getan haben. Grundsätzlich lautet unsere Erfolgsstrategie aber nach wie vor, wir kaufen, um zu behalten. Ja, im Aktienkurs hat sich das im letzten Jahr leider durch das Marktumfeld nicht ganz so niedergeschlagen, was wir erreicht haben. Das sehen Sie auf Seite 23, wobei wir, glaube ich, insgesamt gemessen an dem Umfeld von Immobilienaktien noch überdurchschnittlich uns gehalten haben. Unser Ehrgeiz ist natürlich dann auch hier dieses Jahr wieder besser abzuschneiden als im vergangenen Jahr. Soweit von meiner Seite und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
Sehr geehrte Teilnehmende, durch das einmalige Drücken der Tastenkombination 9 und Stern auf Ihrem Telefon signalisieren Sie, dass Sie eine Frage stellen möchten. Sie 9 und Stern ein zweites Mal drücken, signalisieren Sie, dass Sie Ihre Frage zurückziehen möchten. Und die erste Frage kommt von Andreas Plaisier, Warburg. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Schrader, guten Morgen, Herr Stich. Erstmal Glückwunsch zu dem guten Ergebnis. Ich habe 3 Fragebereiche, und zwar einmal zum Thema Finanzierung. Und zwar, mich würde interessieren, wie die Cash-Position per Jahresende aussieht, was Sie noch an verfügbaren Kreditlinien haben und ob noch weiteres Revalutierungspotenzial, ob Sie das noch sehen. Insgesamt, wie hoch jetzt die Firepower ist, um in diesem Jahr von dem etwas schwierigeren Marktumfeld auch zu profitieren. Und vielleicht können Sie auch zu den Konditionen noch mal was sagen. Der zweite Fragebereich ist Thema Investitionen. Da hat Herr Stich ja eine schöne Übersicht für, mit 3 Beispielen, also Investitionen ins Bestandsportfolio. Da würde mich interessieren, was haben Sie in 2022 an Volumen investiert? Und vielleicht könnte man da ja aufgrund der Entwicklung der Baupreise vielleicht mal, was man geplant hat und was tatsächlich rausgekommen ist, vielleicht mal so sehen, inwieweit da inflationäre Tendenzen schon sichtbar geworden sind. Und natürlich auch, was Sie jetzt in 2023 an Investitionen planen. Und die letzte Frage nochmal zum Thema Transaktionsmarkt. Wie sehen Sie das schwierige Marktumfeld? Kriegen Sie immer noch genauso viel Angebote? Wird es weniger? Zu welchen Preisen? Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen. Vielen Dank.
Ich würde zum Thema Cash, Firepower, Konditionen vielleicht 2 Sätze sagen, Marktumfeld und zum Thema Investitionen. Insbesondere, wie sich hier dann die Preistendenzen oder so, sagt mein Kollege dann vielleicht was dazu. Liquide Mittel, stichtagsbedingt, hatten wir gut 2 Millionen. Das ist allerdings insoweit ein wenig verzerrt, als hier der Verkaufserlös von Löwenberg noch nicht mit drin ist. Da kommt also nochmal eine ganze Menge on top. Es gibt auch noch ein paar andere stichtagsbedingte Positionen, die hier nicht mit drin waren. Wir haben darüber hinaus noch mehrere Millionen ungenutzte Kreditlinien. Also von daher an Liquidität für Ankäufe wird es auf keinen Fall fehlen. Das ist in unserer Rechnung ist eine Faustformel übersetzt. Wenn Sie die Liquidität mal 5 nehmen, dann kommen Sie ungefähr in das Ankaufvolumen rein, was bei uns dann gestemmt werden kann. Also vereinfacht gesagt, mit 5 Millionen Ankaufvolumen können wir 5 Millionen Liquidität können wir 25 Millionen Ankaufvolumen etwa abwickeln. Revalutierungspotenzial im Bestand ist groß. Es ist relativ simpel. Wir haben immer mehr Objekte, die immer weiter abgetragen sind, die sich aber gleichzeitig sehr gut entwickelt haben. Das heißt, wenn wir wollen, können wir einfach zum Hörer greifen, eine Handvoll Banken anrufen und bei einigen davon, insbesondere bei denen, wo die Objekte bei uns schon länger im Bestand sind, dann mal horchen, wie hoch wären die denn bereit, die Darlehen aufzustocken. Wir haben letztes Jahr eine Revalutierung durchgeführt. Bei einem Objekt, das war sehr unproblematisch, dass die das, was wir an Tilgung geleistet haben im Laufe der letzten 5 Jahre, dann jetzt einfach nochmal quasi sozusagen on top, weil sich die Mieterträge erhöht haben und alle Mieter haben auch verlängert. Wir haben auch die Gesamtmieten im Objekt durch unsere Maßnahmen dann verbessern können. Bei einem anderen Objekt haben wir ein ähnliches Angebot. Wir wissen aber noch gar nicht, ob wir das annehmen. Beide Objekte wurde es jeweils ausgelöst durch eine gezielte Anfrage eines institutionellen Investors, der diese beiden Objekte kaufen wollte. Eine Revalutierung ist uns da aber im Zweifel dann lieber. Bei dieser zweiten Revalutierung wissen wir, da können wir sogar über die Ursprungsfinanzierung hinausgehen. Allerdings brauchen wir die Liquidität aktuell nicht und sie ist ja bedauerlicherweise auch durch das erhöhte Zinsniveau jetzt ein Stück teurer geworden. Das werden wir wahrscheinlich dann erstmal noch ein bisschen zurückstellen. Wir können hier aber jederzeit dann auch auf in diesem konkreten Fall auf fast 1 Million extra zugreifen und haben noch eine Vielzahl von weiteren Kandidaten, wo wir wissen, wir brauchen die Banken ansprechen. Also das ist auch das, was wir anstreben, lieber Bestandsobjekte zu revalutieren und dadurch Cash freizusetzen für weitere Ankäufe als Objekte verkaufen. Das ist immer ein Abwägen, was dann unter dem Gesichtspunkt der Eigenkapitalrendite für uns dann die besseren Erträge mit sich bringt. Die Konditionen, wir bewegen uns derzeit irgendwo im mittleren bis hohen Viererbereich. Das ist also gute 2% oberhalb dessen, was wir im Durchschnitt im Bestand derzeit haben. Die Schwankungen sind allerdings nach wie vor sehr hoch und es hängt auch extrem davon ab, was es für eine genaue, wie genau das Objekt aussieht, welche Bank das ist. Und ja, teilweise ist es fast schon eine Tagesform, wenn man sich die Zinskurven anguckt. Also solche extremen Ausschläge, ja, haben wir alle, glaube ich, noch nicht erlebt. Das sind teilweise wenige Wochen entscheidend dafür, ob es dann eben 20, 30, 40 Basispunkte Unterschied ist. Das ist also von daher, ja, noch waren wir nicht gezwungen, mal über 5 zu gehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dieses Jahr dann auch mal irgendwann passiert. Erfreulicherweise sind die Zinsen am langen Ende in den letzten 4 Monaten nicht mehr wirklich gestiegen. Das war eher so im kurzen bis mittleren Bereich der Fall. Und wir finanzieren ja grundsätzlich langfristig. Von daher tut sich hier glücklicherweise relativ gesehen weniger. Marktumfeld Transaktionen. Wir haben insgesamt den Eindruck, dass die Marktteilnehmer auf der Verkaufsseite zurückhaltender sind und vielleicht alle noch irgendwie hoffen, dass die Preise doch wieder steigen, die Zinsen doch wieder sinken. Deswegen passiert momentan, das hören wir auch aus dem Markt, insgesamt deutlich weniger. Da sind wir jetzt auch nicht böse drüber, weil wir durchaus auch mal durchschnaufen können und das Ganze organisatorisch mit Heiko noch zu Ende bringen, bis das alles reibungslos läuft. Wir glauben, dass es eher im Jahresverlauf, wenn dann auch das Zinsniveau sich eben nicht schnell wieder beruhigt, wenn der Druck auf Verkäufer steigt, dann doch zu verkaufen, wenn Finanzierungen auslaufen, wenn ja auch die Kreditkonditionen anhand der Jahresabschlüsse 2022 überprüft werden und dann bei Banken dann entsprechende Lämpchen angehen. Wir glauben, dass das im Laufe des Jahres dann den Verkaufsdruck deutlich erhöhen wird und dass dann erst die richtig interessanten Angebote kommen. Wir haben aber auch jetzt regelmäßig Angebote, die wir erhalten, die wir prüfen. Aber wir sehen uns da nicht unter Druck, jetzt auf Teufel komm raus, in den nächsten Wochen unbedingt irgendwas zu kaufen. Ich glaube, das wird noch deutlich mehr auf den Markt kommen, was interessanter ist. 2022 Investment, muss ich leider sagen, ich kann es tatsächlich, weil wir die Zahlen jetzt noch nicht so in dieser Hinsicht zusammenaddiert haben, auswendig sagen. Ich würde jetzt mal schätzen, das dürften irgendwas in der Gegend von vielleicht 3 Millionen plus minus gewesen sein. Aber dadurch, dass die Baumaßnahmen sich teilweise dann über den Jahreswechsel gezogen haben, also über 2021, 2022, kann ich es ein bisschen schwer abgrenzen. Wir haben jetzt hier auch ja nur einige Beispiele aufgeführt. Kann durchaus sein, dass ich da irgendwie versäumt jetzt ein paar Sachen einfach gerade nicht gut im Gedächtnis habe, aber in der Größenliga jedenfalls sind hier Maßnahmen gewesen. Wie viel genau in diesem Jahr drin sein wird, ja, das hängt nicht zuletzt davon ab, wann wir Baugenehmigungen erhalten, wann welche Mietverträge noch unterschrieben werden, die vielleicht dieses Jahr noch zu Baumaßnahmen führen. Mein Vorstandskollege hat ja hier Beispiele auch aufgeführt. Auf der Folie 17 ist es, glaube ich, genau. Da ist was drin, wie beispielsweise die Erweiterung Penny in Rendsburg. Wir können uns vorstellen, dass wir da dieses Jahr einen Bauantrag stellen, ist aber sehr unwahrscheinlich, dass der Umbau dieses Jahr noch beginnt, einfach von der Erfahrung her. Das Gleiche gilt auch für andere Maßnahmen, die in der Planung sind. Wahrscheinlich wird da dieses Jahr von den Sachen, die heute noch keinen Bauantrag haben, auch keine Maßnahme mehr zu großen Investitionen führen. Das zieht sich an der Stelle auch durch Personalmangel in Ämtern, Krankenstand und so weiter, auch hier in die Länge. Zum Thema der Konditionen, Matthias, da sagst du besser was dazu.
Genau, Sie hatten konkret gefragt, wie sich die Inflation jetzt bei uns auswirkt. Also so im Schnitt würde ich mal sagen, trifft uns die Inflation bei den Baukosten irgendwo mit 10-15%. Das ist ziemlich schwer zu sagen, weil es bei Gewerken ganz unterschiedlich ist. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Brandschutztor in der Ausschreibung. Da habe ich vor einem Jahr einen Preis abgefragt. Da hieß es so zwischen 20 und 25.000 musste rechnen. Die konkreten Angebote liegen im Moment zwischen 42 und 50.000. Das ist also ein Gewerk, da ist die Inflation etwas heftiger als bei anderen Sachen. Es gibt aber auch durchaus Gewerke, wo der Preis einfach gleich bleibt. Also im Moment ist eher die Schwierigkeit, einen Handwerker zu finden, der die Kapazitäten hat und auch Lust hat, weil man einfach wahnsinnig viel Mondpreise auch kriegt. Und das also die Inflation rausrechnen ist wirklich schwierig. Und vielleicht zu dem, was wir dieses Jahr geplant haben. Also relativ sicher ist, weil auch da müssen wir die Firmen wieder erst noch finden und zum Teil fehlen die letzten Baugenehmigungen noch. Also ich vermute mal, dass wir auf jeden Fall mal so 1,5 Millionen Bauvolumen haben werden. Mhm. Plus X. Das wäre meine Planung für dieses Jahr eigentlich. Genau. Und die restlichen Fragen, Sie hatten, glaube ich, noch was, aber das habe ich vergessen.
Nee, das passt schon. Danke.
Okay, prima.
Damit liegen aktuell keine weiteren Fragen vor. Wenn Sie jetzt noch eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Und es gibt eine weitere Frage von Thorsten Müller. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schrade. Hallo, Herr Stich. Ja, Glückwunsch zum wieder gesteigerten Ergebnis. Ich habe mal eine konkrete Frage. Und zwar, wenn man sich jetzt die Entwicklung auf den Zinsmärkten ansieht, und Sie haben bisher immer mit einem relativ stabilen FFO, also mit einer FFO-Marge arbeiten können. Wie erwarten Sie, dass sich die FFO-Marge in den nächsten Jahren entwickelt, wenn wir mal unterstellen, dass wir ungefähr auf diesem Zinsniveau bleiben?
Ja, danke für die Frage. Also naturgemäß sind Prognosen für die Zukunft immer schwierig, aber der Effekt ist relativ simpel. Wir haben im Bestand eine Steigerung, weil da die Zinsen ja sich erstmal nicht ändern durch die lange Zinsbindung, gleichzeitig aber durch die Inflation, durch Indexierung die Mieten steigen. Wir haben bei Neukäufen, abhängig davon, wie stark sich die Preise möglicherweise reduzieren, eine Verschiebung. Das heißt, wir werden voraussichtlich eine höhere Ankaufrendite haben als jetzt zuletzt gesehen im letzten Jahr. Gleichzeitig aber natürlich einen höheren Zinsteil, der allerdings natürlich dann durch die Tilgung über die Jahre auch wieder abnimmt. Und dann relativ gesehen, dadurch, dass die gesparten Zinsen natürlich deutlich stärker abnehmen, als wenn sie nur 2% Zinsen haben, hat ja die Tilgung relativ gesehen weniger Auswirkungen, weil einfach der Zins, die Zinsersparnis ja keine große Rolle spielt. Wie sich das per Saldo auf die FFO-Marge auswirkt, ist schwierig. Ich sage mal unterm Strich weniger, als man vielleicht denken würde. Das muss man sich aber tatsächlich auf Einzelobjektebene und dann aggregiert über einen Zeitraum dann darstellen. Bei uns ist der Effekt, wenn man sich anschaut, was bei uns an Finanzierungen ausläuft, das, was dieses Jahr zu refinanzieren ist, haben wir schon refinanziert. Das Einzige, was dann also noch übrig bleibt, sind die variablen Effekte, in Klammern, soweit dann wir nicht durch den Verkauf das Thema auch sich erübrigt. Da reden wir über Größenliga vielleicht von 100.000 Euro, die als Veränderung dann in die Zukunft reingehen. Die Zinsen, also der gesamte Refinanzierungsblock im Jahr 2024, das ist auch nur eine einzige Finanzierung, nämlich die Projektfinanzierung in Nordsteinke. Das sind vereinfacht gesagt rund 5 Millionen. Angenommen, diese 5 Millionen müssten wir dann mit 2% oder vielleicht sogar 2,5% oder 3% teurer refinanzieren. Dann reden wir über einen Effekt von maximal im Worst Case 150.000 Euro. Wir haben aber beim aktuellen Inflationsniveau jährliche Indexierungseffekte, die liegen weitaus höher. Plus wir haben noch gesparte Zinsen durch die Tilgung, die wir in diesem Jahr regulär über den gesamten Bestand durchführen. Auch die übersteigen die potenzielle Zinssteigerung durch die eventuell teurere Refinanzierung im nächsten Jahr. Also unterm Strich, wenn man es auf FFO-Marge runterbricht, wie gesagt, es passiert dort erstaunlich wenig.
Vielen Dank, Herr Schrade.
Die nächste Frage kommt von Nico Lösewitz.
Guten Tag, von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Ergebnis von 2022. Ich hätte auch eine Frage zum FFO. Und zwar zur Guidance für 2023. Bisher war es ja so, dass eigentlich die Runrate aus dem Vorjahr immer relativ genau dem Planwert entsprochen hat. Da sind wir diesmal etwas drunter. Können Sie hier was zu den Effekten sagen?
Ja, danke für die Frage. Zum einen ist, wie ich schon erwähnt habe, wir gehen vorsichtshalber nicht davon aus, dass wir aus den Zukäufen des laufenden Jahres schon im laufenden Jahr große Erträge haben. Der Effekt ist immer, wenn wir heute einen Verkauf beurkunden, dann wird normalerweise der Nutzen-Lastenwechsel plus minus 3 Monate später, manchmal sogar noch deutlich später sein. Das heißt, alles, was wir jetzt im Februar oder März machen, hat im Prinzip erst für das zweite Halbjahr dann überhaupt Effekte. Wenn wir zur Jahresmitte etwas beurkunden, dann hat es vielleicht noch für 3 Monate potenziell einen FFO-Beitrag. Alles, was nach August, September oder ab August, September stattfindet, wird für 2023 keinerlei Effekte mehr haben. Und wie schon erwähnt, gehen wir davon aus, dass Ankäufe in diesem Jahr tendenziell eher später, wenn sie denn in dem Maße kommen, wie wir es vermuten, dann kommen. Das heißt, wir stecken in der Prognose so gut wie keine Effekte aus eventuellen relativ zeitnahen Zukäufen drin. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben vergleichsweise große Maßnahmen, wie unter anderem den T-Docs-Umbau. Hier reden wir über eine Fläche von fast 1.500 Quadratmeter. die in der FFO Run Rate bereits drin sind, aber auch hier erst im Herbst, ich habe es erwähnt, dann starten werden. Das heißt, das ist im Jahr 2024. Gehen wir davon aus, dass wir da ganzjährig Erträge aus dem TEDx-Umbau haben werden, dieses Jahr aber noch nicht. Ähnliche Effekte, wenn auch in Euro gerechnet kleiner, haben wir bei zwei, drei anderen Bauprojekten, die auch erst mit Zeitversatz dann beginnen zu laufen. Deswegen ist hier diese kleine Diskrepanz. Wäre der TEDx, ich sage jetzt mal, jetzt schon fertig, dann wäre dann die 10 Millionen wahrscheinlich auch im laufenden Jahr vermutlich erreichbar. Wir haben auch hier aus Vorsichtsgründen eher mit langen Läufen gerechnet bei einigen Umbaumaßnahmen. Das ist leider die Erfahrung, dass sich alle Dinge viel länger hinziehen, als man es vor zwei, drei Jahren noch gewohnt war. Stichwort Personalmangel, Stichwort teilweise auch Materialmangel, Stichwort Krankenstand. Das geht auf allen Ebenen. Also das ist bei uns noch am wenigsten, aber dann auch beispielsweise beim Mieter, wenn dort halt mehrere Abteilungen mitwirken müssen an so einem Projekt, dann dauert auch ein Mietvertrag abzuschließen deutlich länger, als es früher war. Wenn ein Amt einfach mal drei Monate keine Anträge bearbeiten kann, weil nur eine Person das in dieser kleinen Stadt dann eben macht, dann hat man drei Monate verloren. Und wenn Handwerker dann drei Monate, dann mein Kollege hat es erwähnt, auf Heizungsrohre warten oder schlichtweg dann Personal dann eben ausfällt, dann ist auch diese Zeit eins zu eins hinten auf die Bauzeit drauf zu rechnen. Und so wird aus einem oftmals relativ einfachen Projekt, wo man denkt, das müsste doch eigentlich in drei Monaten beendet sein, plötzlich etwas, was sich ein Jahr hinzieht. Das haben wir jetzt oft genug erlebt und das läppert sich dann eben zusammen. Also das sind die Effekte, die uns deutlich stärker auch, muss ich sagen, im Alltag beschäftigen und ja, Sorgen machen würde ich nicht sagen, aber jedenfalls dann zu Stress führen, weil man sich mit sowas beschäftigen muss, als die Zinsen, an die jeder sofort denkt bei mobilen Gesellschaften.
Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Damit liegen keine weiteren Fragen vor an dieser Stelle und ich würde wieder das Wort zurück an Sie geben, Herr Stich, Herr Schrade.
Ja, wenn noch jemand Fragen stellen möchte, möge er sich jetzt melden oder für immer schweigen. Ich glaube, das war Stern 9.
9 Stern, genau.
9 Stern, Entschuldigung, 9 Stern. Also wir warten jetzt noch ein paar Sekunden, ob sich noch jemand traut. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ja, möchte nur darauf hinweisen, dass heute Abend ein Twitter-Space stattfindet, wo wir dann auch noch etwas ausgiebiger gelöchert werden können, allerdings dann in etwas formloser Runde. Ja, vielen Dank und einen schönen, erfolgreichen Tag.